Hallo, mein Name ist Jörg Rech und ich bin Co-Autor beim Podcast Hallo User. Ich beschäftige mich mit Qualitätsaspekten, Qualitätsdefekten und Erfahrungen aus Softwareprojekten. Meine Interessen liegen dabei auf der Entdeckung und Formalisierung von Erfahrungen in Form von Anti-Patterns, Smells, Flaws, Pitfalls und wie die kleinen Probleme sonst noch alle heißen. Beim Hallo User Podcast werde ich mich um diejenigen Nutzer von Software kümmern, die sie nicht unbedingt selbst anwenden, sondern entwickeln und warten sollen. Das nun folgende Interview hat Christian mit Gernot Starke am 23. Januar 2006 in Bonn geführt. Gernot Starke ist seit Anfang der 90er Jahre als Berater, Softwareentwickler und Dozent tätig. Zu seinen Kunden gehören große Unternehmen aus dem Finanzwesen, der Telekommunikationsbranche und der öffentlichen Verwaltung. Er beschäftigt sich mit den Themen Qualitätssicherung, Prozessmanagement und Projektplanung und ist Autor von Büchern über Softwarearchitekturen und Entwurfsmuster. Im ersten Teil des Gespräches geht es um die Projektleitung und Anforderungsermittlung bei der Entwicklung von Software. Ich wünsche viel Spaß beim Zuhören.
Ich habe meine Eingangsfrage, ist eigentlich immer die gleiche und die finde ich auch sehr interessant. Mich interessiert, was macht Ihnen in der beruflichen Tätigkeit besonders viel Spaß eigentlich?
Für mich ist Software zu bauen oder Softwareprojekte zu führen eher eine Berufung als ein Job. Mir macht sowohl der menschliche, kommunikative Teil davon, als auch die Tatsache, dass wir in Projekten in der Regel was konstruieren, also von null bis hin zu einem fertigen Produkt oder von einem halbfertigen Teil zu einem fertigen Produkt hin in einer relativ kurzen Zeitspanne kommen, dabei viele lösungsorientierte Entscheidungen treffen. Das macht Spaß.
Jetzt habe ich, natürlich interessiere ich mich dafür, inwiefern man Benutzer in den Entwicklungsprozess integrieren muss, um eine gute Software herzustellen. Jetzt habe ich auf Ihrer Visitenkarte stand Doing It Right oder beziehungsweise Doing IT Right. Macht man es right, beziehungsweise macht man es richtig, wenn man Benutzer involviert in den Entwicklungsprozess?
Ich glaube, die Antwort auf die Frage ist mehrere unterschiedliche, für unterschiedliche Projektsegmente unterschiedlich zu geben. Mhm. Der Benutzer, der typische Benutzer der Software, die ich mache, also ich arbeite im kommerziellen Umfeld. Das heißt, für in der Regel mittlere bis große Unternehmen, die für Endanwender Individualsoftware entwickeln. Mhm. Und in denen macht es Sinn, ein oder mehrere typische Endbenutzer oder Ausprägungen, Vertreter, Proxys von Endbenutzern in Entwicklungsprozesse zu integrieren, um deren Bedürfnisse aus dem Tagesgeschäft überhaupt zu verstehen, weil sich die oftmals massiv von denen unterscheiden, was die rein funktionalen Anforderungen sind, die über Geschäftsprozesse oder Ähnliches von Auftraggebern definiert werden, die normalerweise disjunkt zur Menge der Benutzer sind. Also meine Auftraggeber sind in der Regel nicht Benutzer der Software, die sie bei mir beauftragen oder deren Projekte ich mit betreue. Mhm. Also für diese Art von Projekt macht Sinn. Für einen Consumer Market, in dem Produkte für eine unbekannte Zielgruppe entwickelt werden, glaube ich, macht es Sinn, sich solche Endbenutzer zu definieren und künstliche zu schaffen, aber nicht die echte Zielgruppe zu befragen. Mhm. In dem Markt kenne ich mich nicht aus. Ja. Also in dem Markt arbeite ich nicht.
Ach so. Diese Proxy-Nutzer, die Sie gemeint haben.
Ja, diese wirklichen Consumer-Devices oder Consumer-Software.
Ach so.
Also bei Microsoft werden Benutzer beobachtet, wie sie Word benutzen.
Ja, ja.
Ich weiß aber nicht, inwieweit sie vorher wirklich befragt werden. Was hättest du denn gern?
Können Sie kurz beschreiben, in welcher, also wie Ihre Tätigkeit dann typischerweise aussieht? Und inwiefern da...
Das kann ich zwar beschreiben, ja, aber nicht kurz.
Ja. Vielleicht kurz den Bezug zur benutzerorientierten Gestaltung.
Ich arbeite als technischer Projektleiter. Das ist eine Rolle, in der ich praktisch alle Stakeholder oder Beteiligten im Projekt persönlich kenne und persönlich im Projektverlauf betreue. Ich arbeite als Architekt oder technischer Architekt in dieser Rolle treffe ich Lösungsentscheidungen, die möglicherweise auch Benutzeroberflächen oder Usability betreffen. In der Rolle als Projektleiter muss ich Sorge dafür tragen, dass so eine Eigenschaft wie Benutzbarkeit geleistet wird oder dass wir dafür die notwendigen Aufgaben erfüllen oder erbringen. Es kommt aber auch durchaus häufig vor, dass mir Kunden sagen, die Bedeutung der von Usability ist für sie oder für ihr Projekt gering. Daher gibt es auch mehr als ein Projekt in der jüngsten Vergangenheit, in dem Usability definitiv für den Auftraggeber keine Rolle gespielt hat. Was sich in Budgets niederschlägt oder auch in der Motivation, sich überhaupt mit dem Thema Benutzbarkeit zu beschäftigen. Was dann in weiterer Konsequenz dazu führt, dass natürlich auch Endbenutzer nicht in die Prozesse involviert sind, weil man sie erst entweder nicht kennt oder zweitens nicht befragen will, wenn man ihnen die Entscheidungsfähigkeit abspricht oder ähnliches.
Ja, ja.
Und vielleicht kommt das später nochmal als Frage, aber es gibt ja in der Regel, also bei vielen Softwaresystemen, auch nicht den oder die einzelne Benutzerin, sondern es gibt ein Spektrum von Anwendern. Anwender mit einem Spektrum von Fertigkeiten oder Fähigkeiten oder auch Wünschen, die sich signifikant voneinander unterscheiden können.
Auch widersprechen?
Natürlich auch widersprechen. Der eine sagt, ich möchte es so einfach wie möglich, der andere sagt, ich möchte es so konfigurierbar wie möglich und dann schließt sich gegenseitig aus. Dazwischen werden dann Kompromisse gefunden, mit denen keiner zufrieden ist.
Ja.
Aber es ist halt der einzige Kompromiss zwischen zwei extremen Standpunkten.
Ja. Selbst wenn Sie jetzt in Ihren Projekten wenig mit Endbenutzern zu tun haben, gibt es, denke ich, auch häufig Situationen, wo widersprüchliche Annahmen bestehen oder widersprüchliche Anforderungen. Vermitteln Sie dann oder ist das gar nicht Ihre Aufgabe?
Das ist sehr, sehr projektspezifisch. Ich habe durchaus in Projekten mit Endbenutzern zu tun. Ich habe nur manchmal das Problem, dass ich zwar mit denen zu tun habe, ihre Wünsche aber nicht erfüllen darf, weil mein Auftraggeber explizit eine andere Vorstellung hat als die aus seiner Sicht abstrusen Wünsche von Endbenutzern zu erfüllen, für die er seiner oder ihrer Meinung nach eben nicht bezahlen will. Dann Auftraggeber geben mir vor, was ich zu tun habe. Und wenn der Benutzer halt was anderes möchte, mich dafür aber nicht bezahlt, dann werde ich das tun, was derjenige macht, der mich bezahlt.
Abstruse Wünsche haben Sie so ein bisschen ironisch gesagt.
Aus der Sicht der Endbenutzer sind die Wünsche natürlich gar nicht abstrus, weil die jeden Tag mit so einer Software leben oder arbeiten müssen.
Ja.
Aber die Situation ist ja auch die, dass ein Endbenutzer häufig nur bis zum Tellerrand seines Tagesgeschäftes blickt, eben aber nicht drüber hinaus.
Ja.
Und das, nehmen wir ein Beispiel aus der etwas älteren Vergangenheit, dass Endbenutzer von Software sagen, na, warum brauche ich denn jetzt hier noch 23 weitere Bildschirmmasken? Es stellte sich halt kurze Zeit später raus, die brauchte man durchweg oder durchaus, weil die sein Mutterunternehmen gerade mit einer zweiten deutschen Großbank fusioniert hat. Und plötzlich war Flexibilität ganz wichtig, die Endbenutzer vorher gar nicht haben wollten oder gemeint hatten, dass sie die gar nicht brauchen. Mhm. Hätte man da auf die Benutzer gehört, hätte man Software produziert, die ein Jahr später kein Mensch mehr hätte brauchen können. Also hat man lieber auf die Manager gehört, die schon vorher wussten, da ist was im Busch. Sicherlich hätte man das Benutzeroptimieren noch weiter Benutzer optimieren können, aber die eigentlichen Benutzer zur Projektlaufzeit wussten überhaupt nicht, was die wirklichen Anforderungen langfristig sind, konnten sie auch nicht wissen.
Ja. Also das Problem ist, wenn ich richtig verstanden habe, dass Anforderungen häufig zukunftsbezogen sind. Das kann auch ein Faktor sein.
Anforderungen ändern sich mit einer signifikant hohen Rate. Messungen gehen davon aus, 2-5% pro Monat. Das ist eine sehr, sehr konservative Schätzung. Ich habe Projekte erlebt, in denen sich 70-80% der Anforderungen pro Jahr ändern. Und wenn die Projekte mehrere Jahre laufen, also mit ein bisschen Zinseszinsrechnung, wird ihnen sehr schwindelig, was die Umsetzung dieser Anforderungen angeht. Weil wir als Softwareprojekte in der Pflicht sind, diese Anforderungen irgendwann mal zu erfüllen. Wenn ich heute weiß, 75% der Dinge, die Sie mir jetzt sagen, ändern sich bis nächstes Jahr, dann werde ich Sie fragen, welche 75%, aber das wissen Sie heute noch nicht. Und dann habe ich den schwarzen Peter, der aber trotzdem jetzt loslegen muss.
Mhm. Ein Punkt, der mich auch interessiert, was können Sie aus Ihren Erfahrungen schildern, wie Anforderungen überhaupt erfasst werden? Also man wird ja hoffentlich nicht aus dem hohlen Bauch heraus sagen, es wird wohl so sein, sondern...
Ganz klassischer Fall, der heute in der Industrie wirklich etabliert ist, ist so eine Use-Case-bezogene Analyse.
Ja.
Also Anwendungsfallanalyse, wo bei dem funktionale Anforderungen gruppiert nach sogenannten Anwendungsfällen erarbeitet werden. Solche Anwendungsfälle sind in der Regel hierarchisch strukturiert. Also es gibt welche, die sehr, sehr übergreifend auf einer Geschäftsprozessebene Abläufe beschreiben, die wiederum in einzelnen Schritten dann durchaus in zwei, drei Ebenen verfeinert werden bis zu einer relativ granularen oder atomaren Ebene. Aus solchen Anforderungsanalysen werden Domänenmodelle entwickelt oder Datenmodelle oder verfeinerte Ablaufmodelle und Ähnliches, um in der Anforderungsanalyse so eine Fachdomäne eines Softwareprojektes überhaupt mal zu verstehen. Das ist aus meiner Sicht schon Stand der Technik.
Die Use-Case-Methode.
Ja. Oder leichte Varianten davon. Ja. Dem liegt die Frage zugrunde, was soll die Software eigentlich machen? Also im Sinne von Aktivitäten. Man hat früher deutlich mehr datenzentriert gearbeitet. Also mit welchen Daten soll eine Software arbeiten? Heute fragt man sich, was soll die Software tun? Also der Bereich der Fragen liegt darauf, auf dem, so einer so Aktivitäten oder Verhalten zu beschreiben. Use Case Beschreibungen sind häufig sehr informell. So, sind zwar Bestandteil der UML, aber Use-Case-Diagramme sind die semantisch schwächsten Diagramme der UML, die erst dann semantisch interessant werden, wenn sie durch Aktivitätsdiagramme verfeinert werden. Use-Case-Analyse ist praktisch immer textuell.
Aber hat den Vorteil, dass man gleichzeitig erhebt und dokumentiert.
Das ist eine wesentliche Zielsetzung der Anforderungsanalyse. Die Anforderung halt nachvollziehbar zu dokumentieren. Sie für die Projektbeteiligten, die an einer Lösung arbeiten, also Architekten und folgende, Architekten, Entwickler, Designer, Tester und so weiter, die halt mit einem sauber dokumentierten Stand von Anforderungen zu versorgen.
Was haben Sie festgestellt, wer macht das? Also wer erstellt die Use Case?
Auch wieder mehrere Antworten. In manchen Projekten sind das die fachlichen Projektleiter. In anderen Projekten können Sie das fachlich vor dem Projektleiter noch streichen, da sind es die Projektleiter.
Ja.
Es gibt Projekte, die leisten sich dedizierte Systemanalytiker, Requirements Engineers oder Requirements Teams. Es gibt Organisationen, die leisten sich Fachverantwortliche oder Fachmodellierer oder manchmal auch Facharchitekten genannt, die Anforderungen, Prozesse, Abläufe und so weiter mit einheitlicher Begriffswelt, einheitlicher Methodik dokumentieren.
Glauben Sie, dass das Zufall ist oder dass es einfach von dem konkreten Produkt und dem Projekt abhängig ist?
Das hat mit Produkten aus meiner Sicht nichts zu tun. Das ist ganz gezielt die Antwort auf die Erkenntnis, dass man ohne sauber dokumentierte Anforderungen in Projekten praktisch grundsätzlich scheitern wird. Also wenn man nicht weiß, was man haben will, dann kommt man auch nicht zum Ziel.
Ich frage mich nur, inwiefern das klar in der Branche ist oder eine Selbstverständlichkeit in der Branche ist.
In den Organisationen, die ich kenne, ist das klar.
Ja.
Also mittlere und größere Unternehmen haben so viel durch Softwareprojekte gelitten, dass sie mittlerweile verstanden haben, dass Anforderungen wichtig sind. Die Antworten, die sie dann geben in Form von definierten Prozessen und höherer Bedeutung von Anforderungsanalyse, die sind natürlich unterschiedlich. Es gibt Organisationen, die investieren sehr, sehr viel in Requirements Management. Es gibt welche, die versuchen, mit möglichst wenig auszukommen. Ich glaube aber, dass grundsätzlich ein Vorgehen mit einer Art Analyseschritt zu beginnen, wie schon mal gesagt, in der Branche etabliert ist. Das ist definitiv keine Besonderheit mehr.
obwohl dadurch ja kurzfristig vielleicht höhere Kosten entstehen werden, nehme ich an.
Was bedeutet kurzfristig? Ja. Es passiert natürlich schon was.
Ja.
Sie sehen plötzlich, was Sie wollen. Sie können plötzlich über das mit der einheitlichen Begriffswelt diskutieren.
Mit dem Kunden, mit dem Auftraggeber.
Ja. Der Kunde mit den Auftragnehmern, Sie als Auftragnehmer mit den verschiedenen Projektbeteiligten. Und das sind in der Regel viele, viele unterschiedliche Rollen. Von den Fachleuten über die Endbenutzer bis zu Betreibern, Administratoren, Verkäufer, Marketingabteilungen, Finanzvorstände, die es bezahlen, Dienstleister, die die Software umsetzen müssen und so weiter. Das sind schnell 10, 15 verschiedene Rollen, die in Projekten mitspielen. Also Stakeholder, die wissen sollten, was sie da tun, was sie tun sollen, was ihre Ziele im Projekt sind. Und an Use Cases kann ich auch beschreiben, was nicht Ziele des Projektes sind, also Abgrenzungen vornehmen, das ist ganz wichtig.
Und dadurch, dass die Use Cases auf diesem relativ informellen Niveau gehalten sind, ist es auch so eine gemeinsame Schnittmenge, auf der Basis kann man relativ gut kommunizieren.
Das ist eine Kommunikationsbasis, wo auch IT-Laien oder fast Laien in der Regel mitsprechen können. Zumindest wenn man sich mit der Nutzung formaler UML-Diagramme zurückhält. Ja. Und das kann man durch die hierarchische Gliederung von Use Cases sehr gut tun. Also die obersten Use Case-Ebenen kann man rein textuell beschreiben in einer Sprache, die beliebige Klassen von Kundenmitarbeitern verstehen können. Es ist eine Herausforderung an einen Analytiker oder an einen Systemanalytiker, aber auch das ist heute kein Hexenwerk mehr. Da weiß man, wie das geht.
Glauben Sie, also was könnte denn ein Ziel sein? Oder was haben Sie festgestellt? Gibt es Bedürfnisse, dass bestimmte Rollen direkt unmittelbar miteinander kommunizieren wollen? Oder haben Sie die Erfahrung gemacht, dass ein Vermittler häufig dann die bessere Wahl ist zwischen den verschiedenen Parteien oder so?
Welche Parteien meinen Sie konkret?
Also im einfachsten Fall die Herstellerseite und die Auftraggeberseite.
Die kommunizieren in der Regel, das ist, finde ich, auch gut so. Also ich gehe noch mal einen Schritt zurück. Ja. Wir reden über Projekte. Projekte sind zeitlich begrenzte Vorhaben, in denen es zugewiesene Rollenprofile gibt. Es gibt in der Regel auf Kunden- und auf Auftraggeber- und Auftragnehmerseite Projektleiter, die für die Zielerreichung dieser Projekte verantwortlich zeichnen. Mhm. Und das ist die mindeste Schiene der Kommunikation zwischen beiden. Und wenn zwischen denen noch vermittelt werden muss, stimmt im Projekt was nicht. Also die beiden, die müssen selber miteinander sprechen. Mhm. Und das nicht nur periodisch, sondern dauernd.
Aber ist das nicht die Basis vieler Softwareberater, genau diese Rolle einzunehmen?
Ja. Genau.
Aber es ist für Sie ist das ein Symptom eines grundlegenden Problems?
Das ist kein grundlegendes Problem, sondern das ist eine ganz grundlegende Form der Projektorganisation, dass ein Projekt einen Leiter hat und diese Leiter die Mindestmenge an Kommunikation zwischen den beteiligten Parteien sicherstellen.
Ja.
Ich habe keine Projekte erlebt, in denen es noch zusätzliche Kommunikationsvermittler gegeben hätte oder in denen ich die für sinnvoll erachtet hätte. Zumindest die Projekte nicht, die ordentlich geleitet wurden.
Und wie kann man sich das vorstellen? Die Projektleiter, die kommunizieren dann wirklich unmittelbar. Ich meine, die sind ja dann in ihrer Rolle auch Vermittler, jeweils für die eigene Partei sozusagen, für den eigenen.
Eine der wesentlichen Aufgaben guter Projektleiter ist es, die benötigte Kommunikation sicherzustellen. Mhm. Und zu erkennen, wie viel Kommunikation wird in welchen Rollen benötigt.
Ja.
Er muss gar nicht unbedingt selber kommunizieren, sondern er muss letztlich zumindest Katalysator für Kommunikation sein. In der Regel wird er oder sie selber kommunizieren. Wobei das der Teil ist, den die weiblichen Projektleiter deutlich besser beherrschen als die männlichen. Aber das nur am Rand.
Okay. Zum Anteil weiblicher Projektleiter da gehen wir jetzt mal nicht drauf ein.
Der ist gar nicht so schlecht.
Ist nicht so schlecht, ja?
Nee, der ist gar nicht so schlecht. Und die weibliche Projektleiter sind, sind deutlich besser als ihre männlichen Kollegen.
Ah ja, auf den Punkt können wir gerne nochmal eingehen. Ich wollte jetzt noch eine Frage vertiefen. Kommunikation, wir haben jetzt über Kommunikation gesprochen. Das ist unheimlich abstrakt jetzt darüber gesprochen. Können Sie da irgendwie ein Beispielszenario ganz kurz beschreiben, wo Sie sagen, da findet Kommunikation statt? Oder zwei Beispiele.
Ich muss als Projektleiter erstmal ganz klar eine Vorstellung davon besitzen, welche Rollen sind bei mir oder sind im Projekt beteiligt, welche Personen füllen diese Rollen aus und welche Art der Abstimmung ist zwischen diesen Rollen benötigt. Und ein Szenario, ein Auftraggeber in unterschiedlichen Rollen, der eigentliche Finanzier, derjenige oder diejenigen, die die fachlichen Anforderungen haben, diejenigen, die so eine Software mal betreiben müssen und vielleicht eine Art Endbenutzer. Mhm. Und zwischen denen, es muss eine Kommunikation im Sinne von Gesprächen oder auch Verfeinerung von Anforderungen stattfinden mit einem Entwicklungsteam, das so ein Projektziel erreichen soll und eine Software bauen. Die müssen mit allen diesen Rollen oder Vertretern eines Auftraggebers reden, um sicherzustellen, ja, wir haben euch wirklich verstanden. Es ist häufig so, dass nach einer Anforderungsanalyse erstmal das Projektteam wechselt. Anforderungsanalyse wird von ein, zwei Leuten gemacht und anschließend kommen 10, 15 Leute und sollen Software implementieren.
Das Anforderungsteam ist dann das, was redet, was Sie gerade von Reden gesprochen
haben. Das Anforderungsteam ist, das eine Anforderungsanalyse gemacht hat. So, und dann kommen plötzlich Architekten, Entwickler und so weiter. Ein Architekt oder ein Entwickler muss aber noch mehr Fragen stellen, als so ein Analytiker bisher aufgeschrieben hat an Antworten. Ich muss als ein Entwickler wissen, wie muss meine Software später betrieben werden? Welche Befehle kann ein Administrator überhaupt kennen oder nicht? Das wird ein Analytiker niemals fragen. Das ist viel zu detailliert, weil er die Antworten sowieso nicht versteht. Also geht ein Projektleiter hin und stellt eine Kommunikation zwischen Rechenzentrum eines Auftraggebers und Entwicklungsteam her, um solche Fragen des Betriebs zu klären. Beispiele: Benutzerverwaltung, Rechtevergabe, Konventionen aus dem Betrieb, was Verzeichnisnamen angeht, etc. etc. Das sind Details, die in der Regel in der Anforderungsbeschreibung nicht auftauchen. Wenn sie auftauchen, dann sind sie nicht ausreichend genug beschrieben. Mhm. Und das muss ein Projektleiter erkennen, dass da noch Abstimmungsaufwand erforderlich ist. Ihre Frage hinsichtlich Kommunikation damit ein bisschen besser beantwortet?
Besser, ja. Wobei ich mich gerade... Sie haben gesagt, man redet dann miteinander oder man stellt die Kommunikation her, aber ist das dann... Das wird, denke ich mal, in der Praxis sehr unterschiedlich dann aussehen. Also es kann sein, dass man dann eben telefoniert, man trifft sich, man stellt vielleicht einen Prototypen vor. Das gibt ja nicht den Weg zu kommunizieren.
Genau, es gibt nicht den Weg. Insbesondere zwischen Auftraggeber und Projektteam nicht. Also es gibt schon einige etablierte oder verbreitete Wege innerhalb von Projektteams.
Ja.
Also tägliche Stand-up-Meetings, wöchentliche Jour-Fixe oder ähnliches. Das wird immer und überall gemacht. Aber Kommunikation zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer ist bis auf sehr organisatorische Standard-Kommunikationswege wie Lenkungskreis-Meetings, Managementgespräche oder ähnliches, ist die in der Regel nicht methodisch vorgegeben, sondern wird on demand, je nach Bedürfnissen auch der Projekte, in die Wege geleitet.
Wenn Sie von sich selber vielleicht reden, ist vielleicht am einfachsten, wo Sie zweifeln, wo Sie sagen, soll ich jetzt auf dem Wege herantreten an den Auftraggeber oder Kunden oder auf dem, in welcher Tiefe soll ich das vermitteln? Soll ich vielleicht gewisse Details lieber ausblenden oder auf bestimmte Details tunlichst eingehen? Was kommen Sie in solche Situationen überhaupt?
Nein.
Nicht.
Ich einfach nur rundweg nein.
Ja.
Es mag an meiner Voreingenommenheit liegen oder an meiner unendlichen Arroganz, dass ich manchmal den Eindruck habe, ich weiß, wen ich fragen muss und ich weiß dann auch, in welcher Form ich ihn fragen muss. Ja.
Und es scheint ja bisher gut geklappt zu haben.
Ja, es hat zumindest manchmal geklappt, ja.
Also sie sind durchaus skeptisch, dass es hin und wieder vielleicht nicht die nötige Tiefe war an Informationen oder vielleicht die falsche Stelle.
Natürlich mit der falschen Tiefe informiert. Manchmal die falsche oder eine zu wenig detaillierte Art der Kommunikation oder möglicherweise auch zu viel, aber dafür gibt es genügend Feedback-Möglichkeiten, dass mein Auftraggeber oder mein Projektteam mich wissen lässt, wenn mal das Meeting hat zu lange gedauert oder das Meeting war zu kurz oder da saßen die falschen Leute am Tisch.
Ja, wenn es zu lange gedauert.
Also Beispiel, ich stelle als Projektleiter momentan die Kommunikation zwischen einigen Mitgliedern meines Entwicklungsteams und einigen Mitarbeitern eines Kunden her,
ja.
Weil ich gemerkt habe, da fehlen Informationen, gehen verloren. Und ich gehe als Projektleiter in beide diese Teams und frage sie nach den Meetings, und mal, war das für euch okay?
Ja.
Das heißt, ich hole mir das Feedback ab. Eine der wesentlichen Erfolgsfaktoren ist, dass ich kurzfristiges Feedback über alle Arten von Vorkommnissen oder Ereignissen in Projekten brauche. Das sind Qualitätskriterien. Ich will wissen, ob diese Kommunikation effektiv war oder nicht, also zielführend war oder nicht. Wenn ich merke oder das Feedback bekomme, da waren die falschen Leute, das war zu kurz, das war zu lang oder ähnliches, kann ich gegensteuern. Und das mache ich regelmäßig. Also das ist Bestandteil meines Begriffes von Projektmanagement.
Aber ist es dann nicht genau die Vermittlerrolle, die ich dann vorhin angesprochen habe?
Ich bin aktiv als Mitglied im Projekt. Sie könnten mich dann auch als Vermittler bezeichnen. Das ist okay, aber es ist eben keine zusätzliche Rolle im Projekt, sondern es ist eine. Es ist eine, finde ich, inhärente Eigenschaft oder muss eine inhärente Eigenschaft von Projektleitern sein, Kommunikation sicherzustellen. Wenn Sie es Vermittler nennen wollen, dann können wir es Vermittler nennen. Es ist eben keine eigene Rolle.
Vermitteln könnte auch bedeuten, dass man eben übersetzt zwischen den fachspezifischen Sprachen.
Dann muss ich mir passende Stakeholder im Projekt schaffen, im Projektteam oder beim Auftraggeber beschaffen. Eine Übersetzung durch einen Dritten funktioniert nicht. Das ist eine Kommunikation indirekt, die muss direkt sein. Also dann kann ich es auch erst aufschreiben und dann jemand über den Tisch werfen. Und das funktioniert grottenschlecht. Das ist also indirekt und ist viel zu langsam.
Kann man das so kurz zusammenfassen, dass Sie schon Befürworter von direkter, unmittelbarer Kommunikation sind?
Ja.
Wenn die Sinn macht?
Wenn die möglich ist.
Also wenn die möglich ist,
wir sprechen jetzt nicht über Offshore-Kommunikation, wo ich mit Leuten aus anderen Kulturkreisen in anderen Zeitzonen spreche. Das ist ein großer Unterschied.
Weil, keine Ahnung, also ich würde einfach mal behaupten, es gibt viele, ich weiß nicht, ob das ein Stereotyp ist, vielleicht auch Entwickler, die sagen, ich will nicht kommunizieren, ich will meine Aufgabe erledigen. Oder ist das...
Es sind Projektleiter da, die entweder sicherstellen, dass er doch kommuniziert oder aber für ihn eine Kommunikation herstellen lassen. Ja, es gibt auch Leute, die müssten zwar, sie können aber nicht kommunizieren. Und auch das ist meine Aufgabe als Projektleiter, zu erkennen, der ist einfach nicht in der Lage, sich mit einem Mitarbeiter eines Kunden zu unterhalten. Also muss ich jemand anders zum Kunden schicken oder muss es selber machen oder muss jemand anders beim Kunden beschaffen. Das ist Projektleitung. Also solche Defizite zu erkennen und zu beheben.
Ja, teilweise auch Personalentwicklung. Wenn du dann auch feststellen, da fehlen bestimmte Kompetenzen.
Ja, okay.
Und dann vielleicht auch das
Gefühl, das mag meine Sonderrolle sein, dass ich in der Regel keine Personalentwicklung betreibe.
Ja.
Also ich bin als Einzelunternehmer, ich habe kein Personal oder die Leute, die ich angestellt habe, die erfüllen spezifische Aufgaben, die entwickle ich nicht. Also ich habe keine Fachleute angestellt. So. Das unterscheidet halt ein kleines Beratungshaus oder ein Beratungsunternehmen von meiner Art der Organisation.
So, das war der erste Teil des Interviews mit Gernot Starke zur Anforderungsermittlung und Projektleitung im Rahmen der Softwareentwicklung. Im zweiten Teil geht es dann um die Unterscheidung großer und kleinerer Unternehmen bei der Anforderungsermittlung und Projektleitung. Weiterhin wird Herr Starke darin auf wichtige Stakeholder bzw. Interessenvertreter im Verlauf der Softwareentwicklung eingehen.